Ich lebe meinen Traumberuf aus. Das sagt meine heutige Gästin Silvia Resay über ihre Tätigkeit als Ergotherapeutin. Und wenn ich mich so auf ihrem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal Ergotipps umschaue, dann wird das auch mehr als deutlich. Ihre sehr beeindruckende Liste an Qualifikationen lässt gleichzeitig tatsächlich auch schon erahnen, wie umfangreich und vielfältig das Feld der Ergotherapie so sein muss. Hat ja nicht jeder immer so auf dem Schirm. Heute soll es aber natürlich passend zu diesem Podcast vor allem um den Kontext Neurodivergenz gehen. Viele neurodivergente Kinder kommen nämlich früher oder später mit dieser Therapieform in Berührung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und weil das eben so viele Familien betrifft, habe ich für diese Folge vorrangig auch eure Fragen rund um dieses Thema gesammelt und freue mich sehr darauf, die heute mit Silvia zu beantworten. Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Silvia, wie bist du denn zu diesem Traumberuf gekommen?
Ja, eigentlich über Umwege. Das ist über ein geplatztes Au-pair-Aufenthaltsjahr, über einen Nebenjob im Krankenhaus hat das irgendwie stattgefunden. Also ich bin da auf die Ergotherapie gestoßen, habe mal recherchiert, habe geschaut, was die so macht und habe das irgendwie total spannend gefunden, habe mich dann bei den verschiedenen Fachhochschulen hier in Österreich beworben und habe dann das Jahr drauf dann begonnen zu studieren. Und seitdem arbeite ich eigentlich in meinem Traumberuf.
Ich finde es ja immer super, wenn Menschen genau so ihre Berufung finden und man das auch so spüren können und für ihren Beruf auch brennen. Jetzt habe ich ja eben schon angedeutet, ich habe auf Instagram gefragt, was Menschen, vor allen Dingen Eltern in diesem Kontext, zum Bereich Ergotherapie interessiert. Und da kamen jede Menge Fragen, die werden wir sicherlich nicht alle schaffen zu beantworten. Aber eine der häufigsten war, inwiefern kann denn eine Ergotherapie wirklich auf Symptome, in dem Fall war es ganz oft der Kontext ADHS, eingehen oder auch Autismus-Spektrum. Also inwiefern arbeitet eine Ergotherapie so, dass es mit den Symptomen und Merkmalen dieser neurodivergenten Formen umgehen kann? Denn die meisten haben mit Ergotherapie, ja, macht man da nicht, wenn die Stifthaltung nicht so passt? Macht man da nicht eigentlich sowas? Wie genau kann das mein Kind genau in diesem Bezug auf seine neurodivergenten Merkmale helfen? Vielleicht kannst du da etwas Licht ins Dunkel bringen.
Also Ergotherapie kann man eigentlich gar nicht in einem Satz alleine erklären. Denn Ergotherapie ist super vielfältig. Also wir können deshalb weiterhelfen, weil wir ganz individuell, ganz alltagsorientiert auf unsere Klienten und Klientinnen eingehen, also eben auch auf die Kinder, auf die Familien. Wir widmen uns Alltagsthemen, also wichtigen Alltagsthemen für die Familie, für die Kinder. Wir widmen uns der Teilhabe im schulischen Setting, in der Freizeit. Und dadurch hört man eigentlich schon raus, dass das eigentlich ganz viele Themen mit einbezieht. Also das kann im motorischen Bereich liegen, im kognitiven Bereich. Ganz normale Alltagstätigkeiten wie anziehen, sich waschen können, aber eben auch dann im schulischen Setting Hausaufgaben machen, in der Schule teilhaben können, im Freundeskreis teilhaben können. Also es kommt da wirklich ganz viel rein. Die Stifthaltung kommt auch rein und Feinmotorik kommt natürlich auch rein, aber nur, wenn das individuell auch ein Thema ist.
Also bei uns war es nämlich auch so, ich habe mit meinen Kindern ja auch eine Ergotherapie durchlaufen und die jetzt nach 6 Jahren beendet. Also nacheinander waren sie da, teilweise zeitgleich, aber habe also auch als Mutter viel Berührungspunkte damit gehabt und es war ein sehr, sehr, sehr tränenreicher Abschied, weil es einfach ganz wertvolle Jahre waren. Und ich war auch immer wieder erstaunt, dass es nicht nur eben so dieses, was man so im Kopf hat, das Motorische war, sondern dass so viele Entwicklungsfelder auch so im Detail gesteckt haben. Also unsere Ergotherapeutin hat mit einem unserer Kinder am Ende immer ein ganz kurzes Gesellschaftsspiel gespielt und damit diesen Punkt sich auf Regeln einlassen, die von außen kommen oder sich auf Absprachen einlassen, die von außen kommen, trainiert. Etwas, das bei uns ein Thema war und so in diesem Kontext Therapie stattgefunden hat, ohne dass sowohl mir das so eine ganze Langeweile bewusst war und auch meinem Kind nicht so bewusst war, dass hier gerade ein Entwicklungsfeld bearbeitet wird, ne? Weil es war so ein spielerisches Setting und so. Und ich habe festgestellt, dass wirklich ganz viele Dinge auch fast wie nebenbei so passieren, ne? Sich darauf einlassen, dass zum Beispiel unsere Ergotherapeutin eine bestimmte Übung bestimmt und mein Kind sich in dem Moment darauf einlassen muss, dass das jetzt dran ist. Sie konnten darüber sprechen oder sie konnte auch mal sagen, oh, können wir auch mal wieder diese Übung machen? Aber trotzdem war es so eine Balance aus, erstmal wäre mir wichtig, dass wir das machen und sich dann auf solche Wege einlassen und so. Das fand ich ganz, ganz spannend, wie viel so ganz zwischendurch dann doch auch in der Form passiert ist.
Also ich finde zwischendurch total toll und dass das oft so nebenbei einfach Themen vermittelt werden. Ich muss da aber unbedingt ergänzen, das ist mir mittlerweile so ein Herzensthema geworden. Mir ist das ganz wichtig, dass den Eltern, dass auch den Kindern klar ist, woran gearbeitet wird, was das Ziel ist. Also dass diese Ziele in der Therapie wirklich klar formuliert werden. Was ist unser Ziel? Was arbeiten wir jetzt in dieser Stunde? Oder woran arbeiten wir in dieser Stunde? Was wird mit nach Hause genommen? Wie kann das im Alltag umgesetzt werden? Ganz, 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 ganz wichtig. Also auch an alle Ergos, die zuhören. Dieser Transfer in den Alltag, den müssen wir immer schaffen, dass da nicht, also ich finde, Spielen ist auch ganz was Tolles, wenn eben damit auch ein Alltagsziel erreicht wird. Mhm. Also ich muss das unbedingt vermitteln. Ich setze Spiele auch gerne mit ein. Aber es muss wirklich dann zum Ziel passen und für alle ersichtlich sein, was gemacht wird.
Das finde ich tatsächlich nochmal einen sehr guten Impuls. Also in vielen Übungen ist das auch passiert. Wir haben an Beruhigungsstrategien zum Beispiel bei Wut gearbeitet. Und die Therapeutin hat das mit meinem Kind entwickelt und dann auch gesagt, hey, wenn du in dieser Alltagssituation bist, dann hast du folgende Strategien. Die wurden da vorbereitet. Es wurde Material dafür erstellt, zum Beispiel gemeinsam. Und das, glaube ich, ist dann so ein ganz gutes Beispiel. Ja, das ist doch nochmal ein wichtiger Punkt. Als meine Kinder angefangen haben, dort in die Therapie zu gehen, waren sie teilweise sehr jung. Kann man das auch jungen Kindern schon gut vermitteln, warum sie da sind und was so die Ziele sind?
Es kommt wirklich ganz aufs Kind drauf an. Also das ist immer, ich finde immer ganz was Individuelles. Also wir haben ja eigentlich im Grunde in der Ergotherapie vom Säuglingsalter an Kinder. Also das ist natürlich dann nochmal ein anderer Zugang. Aber sobald sie vom Denken her, sobald sie das schaffen, umzusetzen oder einfach verstehen können, kann man das wirklich kindgerecht den Kindern vermitteln. Also ich hatte auch ein Kind vor kurzem, es ging in den Kindergarten und da ging es darum zu vermitteln, was machen wir eigentlich in der Ergotherapie? Und ich habe das dann auch, sie hat mich nämlich selbst gefragt und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte gern schauen, was du super gut kannst, was du vielleicht nicht so gut kannst, was du gerne besser können möchtest. Und genau das machen wir hier. Und dieses Strahlen dann, dieses, okay, ich kann sagen, was ich gut kann und was ich vielleicht nicht kann. Und ich darf bestimmen, was wir machen oder mich mit einbringen. Das hat wirklich schon ganz viel bewirkt. Und größeren Kindern natürlich auch, dass wir vermitteln, woran wir arbeiten und dass wir Stärken ausbauen, dass wir eben Sachen verändern versuchen, gemeinsam verändern versuchen, dass die dann vielleicht besser klappen. Es kommt natürlich auf das individuelle Thema auch an, was in der Ergotherapie dann behandelt werden soll, aber ich würde da mit den Kindern relativ offen kommunizieren. Also ich finde, Kinder sind viel kompetenter, als wir eigentlich glauben. Und wir dürfen ihnen das auch vermitteln und wir dürfen sie in diesen Zielfindungsprozess oder in das Tun mit einbeziehen. Wir sollen sie mit einbeziehen eigentlich und nicht nur hintenrum etwas machen und dann hoffen, dass das vielleicht was ändert. Wir dürfen sie mit einbeziehen.
Finde ich ganz, ganz nachvollziehbar und habe auch, also bei meinem Kind kam oder bei beiden Kindern kam irgendwann die Frage, warum gehe ich da eigentlich hin? Und ich muss ehrlich gestehen, damals war ich auch noch nicht im gleichen Setting wie heute, wusste natürlich noch nicht das Gleiche, das, was ich heute so weiß. Ich habe die ersten Stunden gedacht, naja, vielleicht fragen sie gar nicht. Weil es mir wirklich schwer gefallen ist, ihnen zu vermitteln. Ich hatte noch nicht so einen guten Ansatzpunkt, wie man das weg von so Defizitorientierung hinbekommt. Ne? Ist ja, wie gesagt, jetzt schon einige Jahre her. Da war ich eben noch auf dem Weg zu all dem, was ich jetzt weiß. Und da finde ich es, genau wie du sagst, immer total toll, einfach an der Erlebenswelt des Kindes anzuknüpfen. Und meist können die sehr, also es war dann auch genau meine Erfahrung, da, das kann ich genauso bestätigen, dass sie schon früh ein ganz genaues Gespür dafür haben, boah, das macht mir Spaß, das kann ich gut, da bin ich schnell oder was auch immer, ne? Und sie wissen aber auch ganz genau so, oh, das irgendwie fällt mir das schwerer oder nicht so leicht wie den anderen Kindern im Kindergarten beispielsweise, und dann konnte man da richtig gut ansetzen. Nochmal zu den Inhalten einer Ergotherapie, denn das hat damit ein bisschen was zu tun, ist auch das Thema Selbstwert ein Bereich, der in der Ergotherapie Platz findet?
Ja, definitiv. Also das gehört ja auch oft zu unseren Zielen dazu, zu unserem Alltag dazu. Also das ist auch was vielleicht auch immer etwas mitschwimmt. Also merken wir dann auch als TherapeutInnen auch, wie es den Kindern mit ihrem Selbstwert geht und vor allem mit Themen, die sie vielleicht belasten oder die für sie schwierig sind. Und genau in diesem Bereich gehört das mit rein, und das greifen wir natürlich auch wieder altersgerecht mit auf.
Und inwiefern kann man das, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird Selbstwert gestärkt?
Viel reflektieren, also auch die Kinder reflektieren lassen, was sie vielleicht geschafft haben, wie der Weg dorthin war, dass sie selbst ihr Tun reflektieren lernen, schätzen lernen, wertschätzen lernen, ihr eigenes Denken wertschätzen lernen. Einfach das durch dieses Reflektieren, durch dieses Planen, durch das Umsetzen und eben darüber sprechen, passiert ja schon so viel. Alleine, dass ich merke, hey, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht. Und das macht insgeheim natürlich auch schon so viel. Wir sind jetzt natürlich keine PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen, aber es schwingt natürlich mit.
Ja, das ist definitiv auch meine Erfahrung gewesen. Hast du Erfahrungen mit Kindern gemacht, die nicht so viel Motivation mitgebracht haben? Sag ich es mal vorsichtig so, kommt das vor?
Ja, das kommt vor. häufig bei Kindern, die schon viele Therapien hatten, also die schon viele Therapien hinter sich hatten, sich oft nicht gesehen gefühlt haben. Also denen ist vorgekommen, ja, mit mir wird irgendwas gemacht und ich verstehe eigentlich gar nicht, worum es geht. Also da sind wir wieder bei dem Thema, Kinder sind kompetent, Kinder sollen wissen, worum es geht, Kinder sollen einbezogen werden. Und da war das ganz häufig, dass da dann schon mit Widerstand gekommen wurde zur Therapie und dass wir erstmal klären mussten, worum geht es eigentlich. Meistens war das dann bei älteren Kindern eher. Mit kleineren Kindern kann man ja ganz viel einen spielerischen Zugang dann auch finden. Aber dann so ab dem Schulalter, je nach Kind und Entwicklung, kann das natürlich auch mal eine Herausforderung darstellen. Und das liegt dann auch wieder in der Ergotherapie, das zu ändern, diese Einstellungen wahrzunehmen und darauf einzugehen. Und bei Bedarf auch Pausen zu machen. Also das lege ich auch ganz vielen nahe, wenn die Kinder mal therapiemüde sind, so wie sie auch mal müde von der Schule sind, es ist alles Arbeit für Kinder, dann Pausen einlegen und mal durchatmen lassen und dann wieder neu starten.
Ist es dann so, dass sozusagen ein Behandlungsweg weiterläuft, aber nur kurz aussetzt, mal für eine gewisse Zeit? Oder ist das dann wirklich ein Therapiestopp, der irgendwann auf unbestimmte Zeit weitergeführt wird?
Ich finde, das sollte natürlich dann vereinbart werden, dass das dann wieder weitergeführt wird, weil ja auch wichtige Alltagsthemen da sind. Aber wenn ich merke, das Kind braucht jetzt eine Pause, dann würde ich auch eine Pause einlegen, weil auf Biegen und Brechen die Therapie dann fortzuführen, vor allem wenn das anstrengend für die Kinder ist. Es gibt ja auch natürlich aufgrund motorischer Einschränkungen zum Beispiel einfach, wo das Training, wo die Therapie dann anstrengend ist. Also wie für uns, wenn wir Sport machen oder so, dann brauchen die auch mal eine Pause, um Sachen zu verarbeiten. Dann dürfen sie diese Pause haben. Also es kommt auch da wieder ganz individuell auf die Themen drauf an.
Ich könnte mir auch vorstellen, und ich glaube, das kennt ja jeder Mensch, dass Dinge, die über einen längeren Zeitraum unter Widerstand passieren, auch gar nicht mehr so fruchten können, wie sie das eben können, wenn da eine gewisse Bereitschaft und auch Ressource da ist. Ne? Das macht ja irgendwie Sinn. Genau. Braucht man für eine Ergotherapie, wenn ich mit meinem Kind einen solchen Weg gehen möchte, eine Diagnose? Das ist tatsächlich eine der allerhäufigsten Fragen, die ich bekomme. Wir würden so gerne mit der Ergotherapie starten, aber wir sind noch auf der Warteliste für die Diagnostik.
Ich kann jetzt für Österreich auf alle Fälle sprechen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, es muss ähnlich sein. In Österreich können wir mit Verdachtsdiagnosen schon arbeiten, also wenn es darum geht, ob jetzt ADHS im Raum steht, Autismus im Raum steht. Und meistens ist das ja ein Weg, ein langer Weg für diese Diagnostik. Und da kann natürlich schon vorab Therapie stattfinden, weil es gibt ja Alltagsthemen, die einschränken. Und dann kann auch mit Verdachtsdiagnosen, die noch keine gesicherte Diagnose sind, die mit denen kann dann schon gearbeitet werden. Oder ja, wenn eben der Kinderarzt, die Kinderärztin eine Zuweisung schreibt mit bestimmten Themen oder zur Abklärung zum Beispiel. Oder es ist da wirklich, manchmal findet man mit den KinderärztInnen gemeinsam einen guten Weg, dann eine Ergotherapie durchzuführen. Wir brauchen aber auf alle Fälle, um eine Therapie durchzuführen, eine Zuweisung vom Arzt oder der Ärztin. Es geht aber auch präventiv. Aber das ist bei uns in Österreich rechtlich so, dass das hands-off ist. Also ich kann dann wirklich beratend tätig werden, präventiv. In Deutschland weiß ich, dass es auch die Möglichkeit gibt für SelbstzahlerInnen.
Ja, ich glaube. Genau.
Und ich weiß aber nicht, wie das dann trotzdem mit den Diagnosen ist. Da bin ich jetzt leider vielleicht die falsche Ansprechperson.
Also, soweit ich informiert bin, ist das in Deutschland ziemlich ähnlich. Zuweisung heißt hier Verordnung. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Bezeichnungen. Ne? Hier heißt das einfach Verordnung und die Krux ist viel eher, also soweit ich weiß, ist eine Diagnose eben nicht erforderlich, sondern eben bestimmte Alltagsschwierigkeiten, die auftauchen können, motorische Entwicklungsverzögerungen, die auftauchen können, die ja nicht immer eine Diagnose sofort haben. Aber man braucht eben diese Überweisung sozusagen, diese Verordnung von kinderärztlicher Seite. Und das ist hier so ein bisschen der Knackpunkt, weil es je nach Person, auf die man da trifft, Menschen gibt, die sagen, ja klar, wenn sie das Gefühl haben, das hilft jetzt, probieren wir doch den Weg mal. Und es gibt aber auch Kinderarztpraxen, die sich sehr, 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 die das nur sehr ungern rausgeben oder sagen, nee, jetzt erstmal nicht mehr, da irgendwie in den letzten halben Jahr kommt hier jeder an und möchte und ich schicke wirklich nur Fälle, wo das sich ganz doll zeigt. Also da muss man als Elternteil manchmal etwas hartnäckiger bleiben. Ist bei uns so nicht gewesen, aber weiß ich so ein bisschen aus dem, was mir natürlich ganz oft so entgegengetragen wird. Dürfen ErgotherapeutInnen selbst diagnostizieren? Das habe ich auch ganz oft bekommen als Frage.
Nein, wir stellen keine Diagnosen. Also wir schreiben Befunde, wir erheben Befunde, aber wir stellen keine Diagnosen. Wir können natürlich dazu beitragen, mittels unserer Befunde, also wenn jetzt Verdachtsdiagnosen zum Beispiel im Raum stehen, dann können wir unsere Beobachtungen mitteilen, unseren Befund schreiben und den dann weitergeben, aber Diagnosen per se stellen wir nicht.
Das finde ich eine wichtige Info und beantwortet die Frage ja sehr deutlich. Ist es eigentlich so, dass es bestimmte Alterszeitfenster gibt, in denen Kinder für so eine Therapie, ich sag mal, besonders empfänglich sind? Ich weiß, also mir haben einfach viele Eltern die Frage gestellt, dass sie sich nicht ganz sicher sind, doch lieber frühzeitig oder doch lieber nochmal die nächste Phase abwarten, weil vielleicht ist ja doch wirklich nur eine Phase. Hast du da so eine Tendenz oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Ich finde, obwohl ich natürlich persönlich finde, je früher mit einer Therapie gestartet wird, desto besser, weil je früher wir ansetzen, desto einfacher können wir manchmal ansetzen. Mhm. Dann hat sich nicht so ein hoher Berg an Themen angehäuft. Muss natürlich nicht sein, das ist auch wieder super individuell. Oft zeigen sich ja Themen erst später und da wird es dann relevant. Und das Zuwarten ist auch immer ein großes Thema. Wie lange warte ich zu? Ich muss nämlich für mich auch schauen, okay, wie geht's uns denn im Alltag? Und wo ist jetzt für mich natürlich persönlich die Grenze? Und die Grenzen sind bei jeder Familie wieder woanders. Das darf ich auch nicht vergessen. Aber ich sage ehrlich, eine frühere Abklärung zu machen, hat manchmal mehr Sinn. Oder zwischendurch mal nachzufragen, sich zu erkundigen. Können wir da schon was machen? Oder was könnte man unterstützend machen? Weil es manchmal, je schneller wir zu etwas kommen, einfach die Thematiken schneller löst oder schneller den Eltern Werkzeuge an die Hand gibt, um Themen selbst wieder weiterzubringen, weiter zu bearbeiten.
Ja, an der Ergotherapiepraxis meiner Kinder stand ganz oben immer dran, Ergotherapiepraxis, von 0 bis 99. Fand ich immer sehr, sehr schön. Also am Ende ist es wahrscheinlich nie zu spät, aber deine Tendenz wäre, lieber nicht zu lang zu warten. Da weiß ich nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Es ist auch gar nicht gesagt, dass, wenn man sich dazu entscheidet, man ganz schnell einen Platz bekommt. Also hier ist es gerade wirklich, wirklich so, dass man bis zu einem Jahr warten kann, bis man überhaupt mal irgendwo unterkommt. Je nachdem natürlich, wo man so regional ist, aber dass man mal so ein Jahr Wartezeit hat, bevor man in einen Therapieplatz rutscht, kann durchaus passieren. Und allein deswegen macht es vielleicht Sinn, nicht allzu lang zu warten. Ich weiß nicht, ist das bei euch in Österreich ähnlich?
Es ist leider ähnlich. Also es ist bei uns auch, dass teilweise 1 bis 3 Jahre auf einen Therapieplatz gewartet werden muss. Und das ist total traurig eigentlich, und dadurch muss man eben vorsorgen und besser, man sichert sich schon vorab einen Therapieplatz und sagt dann bitte, das muss ich auch dazu geben, unbedingt ab, wenn man den Therapieplatz nicht benötigt, auch gerne vorab schon absagen, einfach um anderen die Möglichkeit zu geben. Aber es ist leider wirklich mit sehr langen Wartezeiten verbunden. Das ist wirklich überall, glaube ich, flächendeckend ein großes Thema.
Liegt es denn daran, dass es einfach zu wenig Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen? Oder, also meine Schwiegermutter zum Beispiel ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ein super Job für eine Schwiegermutter, kann ich an der Stelle mal sagen. Aber da liegt es nicht nur an der Menge an Menschen, die das machen, sondern auch, dass es in bestimmten Umkreisen ja dann immer so Sitze gibt. Also dass gar nicht so viele, also dass es gesetzlich geregelt ist, wie viele dieser Niederlassungen sozusagen es in einem Bereich gibt. Das heißt, selbst wenn es jetzt mehr Leute gibt, die das ergreifen würden, könnten an einer bestimmten regionalen Stelle gar nicht mehr Angebote da sein, weil sozusagen die Sitze voll sind, wenn ich es jetzt mal so ganz laienhaft, so wie ich das verstanden habe, wiedergeben kann. Ist das in der Ergotherapie auch so? Liegt es eher daran, dass es einfach nicht genug TherapeutInnen gibt?
Anscheinend, was ich letztens oder vor längerer Zeit mal gelesen habe, gibt es genügend Ausbildungsplätze, Studienplätze hier bei uns in Österreich. Und es wird immer noch geschaut, wo denn alle hin verschwinden. Das wird immer noch erhoben. Natürlich auch viele, die dann im Mutterschutz sind oder die bei den Kindern zu Hause sind. Oder es kommt, glaube ich, auch auf die Arbeitsbedingungen leider an. Also viele lassen es dann wieder sein mit der Ergotherapie. Es gibt genügend Arbeitsstellen. Es sollte aber noch mehr natürlich geben. Also, und von den Ausbildungsplätzen her auch. Also, und von den Studienplätzen. Ich glaube, es braucht definitiv mehr und mehr Unterstützung. Also auch hier bei uns in Österreich. Finanziell muss es sich natürlich auch lohnen für die TherapeutInnen. Das ist, glaube ich, auch in anderen Bereichen auch ein Thema. Also es ist auch wichtig, dass die eigene Existenz gesichert ist. Ich glaube, das sind viele Bausteine, die reinspielen. Also einerseits die Arbeitsbedingungen, Kinder bekommen, Familie gründen. Andererseits, dass die Therapie selbst vielleicht unzufriedenstellend für jemanden selbst ist und man den Job so nicht weitermachen kann, einfach aufgrund der Arbeitsbedingungen leider. Ja, ich glaube, das sind viele Bausteine, die dabei sind.
Ein bisschen Werbung also für diesen schönen Beruf, der durch dich jetzt vielleicht hier auch nochmal einige animiert, in diese Richtung weiterzugehen und das Ganze ein bisschen ins Positive zu wenden. Kommen wir nochmal zu 2 fachlichen Gebieten, die ich ganz, ganz oft im Postfach hatte und über die wir uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten haben. Ich weiß also, wo du da so stehst und wie da deine Haltung ist. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir dieses Thema jetzt fundiert und achtsam über die Bühne bringen. Das erste Thema ist das Thema Neurofeedback. Das ist ganz vielen Eltern neurodivergenter Kinder empfohlen worden. Sie können sich aber einfach überhaupt nichts darunter vorstellen. Und dann ist einmal die Frage, was ist das also und hat das wirklich einen Nutzen?
Ich muss gleich vorab sagen, ich selbst habe keine Ausbildung im Neurofeedback, also das ist auch wirklich eine intensivere Ausbildung. Ich habe mich extra dazu nochmal ein bisschen eingelesen und geschaut, wie denn dazu generell die Evidenzen derzeit sind, also die Studienlage ist, wie die Empfehlungen sind. Und es gibt, also das ist, glaube ich, für viele interessant, auch für viele Eltern, es gibt zu verschiedensten Krankheitsbildern Leitlinien, die AWMF-Leitlinien. Und dort drin kann man nachschauen, was derzeit empfohlen wird. Leider zurzeit die ADHS-Leitlinie wird gerade überarbeitet. Die sollte hoffentlich nächstes Jahr rauskommen. Aber wir können in diesen Leitlinien einfach mal nachlesen, welche Therapieformen es gibt und ob diese empfohlen werden. Ich habe mich auch zum Neurofeedback noch ein bisschen eingelesen extra. Und ich selbst finde es super spannend, mit diesen, wie kann ich das selbst gut erklären, wenn ich selbst ja nicht der Profi bin, über diese Rückmeldungen, also dass man wirklich lernt, sich selbst zu regulieren über dieses Feedback, was man bekommt. Also es wird ja über die Gehirnaktivität versucht, eben eine Regulation zu erreichen. Also es werden verschiedene Dinge gesteuert. Dazu braucht es aber sehr viele Sitzungen, habe ich gelesen. Also es braucht wirklich ganz viele Sitzungen und Einheiten. Und die Leitlinie sagt dazu, beispielsweise bei ADHS, dass es leider keine eindeutige Empfehlung gibt. Also dass die Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen werden konnte. Ich habe auch noch mal Studien derzeit geschaut. Es braucht wirklich mehr Studien dazu. Aber was die Leitlinie sagt, es kann ergänzend eingesetzt werden. Nur wenn es aber andere Therapieformen nicht beeinträchtigt, also dass dadurch eben das Kind so überlastet ist, dass es jetzt an anderen Therapieformen nicht teilnehmen kann, dann sollte es natürlich nicht genutzt werden. Aber es kann ein ergänzender Baustein sein, aber dazu sollte individuell geschaut werden, ob es einen Erfolg dadurch im Alltag gibt, ob es für das Kind einen Erfolg gibt. Und wenn laut Leitlinie bei ADHS über 6 Jahren, also darunter noch nicht, über 6 Jahren und nur ergänzend, wenn das gerade möglich ist. Und dann individuell immer wieder reflektiert werden, ob es denn individuelle Erfolge gibt.
Ja, vielen Dank schon mal für deine Einschätzung an der Stelle. Vielleicht können wir irgendwie in den Shownotes auch nochmal so 1, 2 Infoquellen verlinken, falls sich Elternteile da vielleicht nochmal genauer einlesen möchten. Aber ich finde, so hat man doch schon mal einen ganz guten Einblick. Und das zweite Thema, das ziemlich häufig kam, ist die sogenannte Integration frühkindlicher Reflexe. Und da tasten wir uns jetzt mal so ein bisschen durch. Das ist etwas, da werde ich auch gleich nochmal zu kommen, das uns persönlich auch auf dem langen Weg der Therapie und der Diagnostik unserer Kinder begegnet ist. Und ich habe ein sehr eigenes Erfahrungsfeld damit. Fangen wir doch erstmal damit an, was ist das und ist es überhaupt ein ergotherapeutisches Feld? Und das wird sehr, sehr oft in Verbindung gebracht.
Ja, irgendwie wird die Reflexintegration immer der Ergotherapie zugeschrieben. Neurofeedback auch sehr häufig, aber das ist wirklich eine spezielle Zusatzausbildung, auch das Neurofeedback. Und Reflexintegration ist auch eine Zusatzausbildung. Ich weiß immer noch nicht, warum das anscheinend nur den ErgotherapeutInnen zugeschrieben wird. Und das ist eh ganz gut, dass wir darüber sprechen. In der Reflexintegration, also laut Theorie geht es darum, noch persistierende, noch vorhandene Reflexe, die ein Kind hat, wieder zu integrieren. Dazu ist vielleicht gut zu wissen, was ein Reflex eigentlich ist. Also wir kennen zum Beispiel den Greifreflex, den Saugreflex von Babys. Und die sind in den ersten Lebenswochen, Monaten vorhanden und bilden sich dann eigentlich wieder von selbst zurück. Also Reflexe sind eigentlich was Wichtiges, die uns im Leben begleiten. Wir kennen auch diesen Patellasehnenreflex, also beim Knie. Reflexe sind was Unwillkürliches, also die passieren durch einen Reiz von außen. Also es gibt einen Reiz von außen und durch diesen Reiz von außen wird dieser Reflex aktiviert. Da können wir nichts dagegen machen. Also das passiert einfach. Laut dieser Theorie sind diese Reflexe noch vorhanden, also frühkindliche Reflexe. Und diese sollen teilweise für Thematiken, für Krankheitsbilder verantwortlich sein, also je nachdem, wie das ausgedrückt wird. Also es gibt auch hier wieder verschiedene Fachpersonen, die das unterschiedlich den Leuten vermitteln, aber teils werden sie verantwortlich gemacht für verschiedene Themen, die uns im Alltag beeinträchtigen.
Also ganz konkret war das bei uns auch so. Wir waren schon in einer eben in dieser ergotherapeutischen Behandlung und haben dann noch mal nach der Schuleingangsuntersuchung, meine ich, war das, für eins unserer Kinder die Empfehlung bekommen, das doch noch unterstützend zu machen, weil einfach bestimmte ja, motorische Merkmale sehr auffällig war. Eine ganz dolle Anspannung, eine ganz dolle innere Unruhe, eine starke Verkrampfung, eine Unentschiedenheit in der rechten und linken Hand, also in der dominanten Hand. Das war noch nicht entschieden. Und da hat man ja, wenn es so in Richtung Schule geht, dann kriegen ja alle plötzlich Panik. Und dann hieß es, na, Ergotherapie machen wir, aber wir haben da gerade jemanden und gehen Sie doch auch nochmal dahin, das kann unterstützen. Und da wurde uns das eben auch so erklärt, dass diese ganzen Merkmale daher kommen, dass unser Kind bestimmte Reflexe nicht abgebaut hat. Also, dass die weiter quasi irgendwie so durch den Körper, dass sie noch im Körper stecken, da eigentlich aber schon nicht mehr hingehören, weil man die irgendwie als kleines Kind, als Baby irgendwann abbaut. So habe ich es verstanden. Und wenn das nicht der Fall ist, aufgrund motorischer Beeinträchtigung oder warum auch immer die nicht abgebaut werden, dann führen die zu Problemen, die, und das war für uns der Knackpunkt, sich doch, oder führen die zu Merkmalen, die sich eben doch sehr stark mit bestimmten neurodivergenten Formen überschneiden. Und wir sind da hingekommen zu einem Zeitpunkt, wo wir wirklich schon sehr konkret überlegt haben, ob nicht unser Kind doch vielleicht eher eine dieser neurodivergenten Formen hat und wir nicht in die Diagnostik gehen sollten. Und dort wurde ganz klar, nein, das haben ja heutzutage alle und ganz oft ist es einfach nur das und wir müssen das wegkriegen. Üben Sie bitte jeden Tag. Ausrufezeichen, mit Ihrem Kind folgende Übungen, machen Sie das mit Ihrem Kind und Sie werden sehen, das hat nicht, sondern das ist einfach das, was im Körper geblieben ist. Spannenderweise waren beide meiner Kinder in der Ergotherapie, bis auf vielleicht mal keine Lust, in 6 Jahren darf man auch mal keine Lust haben, immer natürlich super dabei, super engagiert, hatten total Lust drauf, haben diese Stunde wertgeschätzt oder diese Dreiviertelstunde. Und da gab es sofort eine ganz große Sperre. Wir haben uns ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt als Eltern, weil das so gegeneinander ausgespielt wurde. Ne? Also diese Überlegung von, wir haben auch schon so ein bisschen nachgedacht, ob das nicht vielleicht das und das sein könnte. Nein, auf gar keinen Fall. Sie werden sehen, das kriegen wir hier wegtrainiert. Und auf dieses Wort habe ich dann ein bisschen stärker doch auch emotional reagiert. Und unser Kind, wie gesagt, hat sich dann auch wirklich nach einem Termin dagegen gesperrt. Vielleicht hätten wir sonst auch noch eine Weile ausprobiert, das weiß ich, kann ich nicht mehr sagen, so im Nachhinein. Aber das, was für mich wirklich der Punkt ist, und das bekomme ich auch als Erfahrungsbericht aus vielen anderen Familien, dass eben dort das so gegeneinander gestellt wird und dass es manchmal dafür sorgt, dass Diagnoseprozesse eben nicht losgehen oder Eltern mit wahnsinnigen Hoffnungen in diese Zusammenarbeit gehen und sagen, oh Gott sei Dank, dann ist es das nicht, dann müssen wir da gar nicht durch diesen Prozess durch, wir müssen jetzt einfach nur ganz doll üben. Und dann geht das weg. Und wenn das nicht weggeht, dann haben wir vielleicht nicht doll genug geübt. Also da sind teilweise sehr unschöne Spiralen losgegangen. Ich weiß aber auch von Familien weniger, aber ich weiß auch von Familien, wo die da so ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Und dann soll man das auch wirklich machen, wenn man sich da aufgehoben fühlt. Aber ich möchte unbedingt an dieser Stelle dafür sensibilisieren, zu gucken, fühle ich mich da wohl, kann ich da andocken und fühlt sich mein Kind wohl? Und jetzt kommt von dir auch nochmal die Perspektive, was denn eigentlich so die Evidenz dieser ganzen Geschichte angeht. Denn das war ja nur mein persönlicher Erfahrungsbericht und meine emotionale Lage dazu. Aber wie sieht's denn fachlich aus?
Ich habe mich dazu letztes Jahr auch mal mit Ergo unterwegs, kleine Werbung auf Instagram, auch ein ganz toller Ergo-Kanal, zusammengesetzt und die liebe Sarah hat das auch schon toll ausgearbeitet und wirklich alle Studien durchforstet. Ich habe jetzt, damit das jetzt mal abgedatet ist, auch nochmal nachgeschaut, ob es mittlerweile vielleicht jetzt im letzten halben Jahr was Neues gibt. Es gibt leider keine guten Studien dazu. Es wird auch Reflexintegration in keiner einzigen Leitlinie erwähnt, also nicht einmal erwähnt. Das größte Thema, der größte Knackpunkt bei Reflexintegration ist, es gibt keinen Test, keinen standardisierten Test, um nachzuweisen, dass eine bestimmte Restreaktion, wie es teilweise benannt wird, oder ein Reflex vorhanden ist. Mir ist es nämlich da ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ein Kind einen Reflex noch hat, der eigentlich verschwunden sein sollte, dann weist das eher auf eine neurologische Thematik hin. Denn Reflexe geben uns eigentlich Auskunft über die kindliche Entwicklung, also ganz am Anfang, wenn wir merken, okay, diese Reflexe verschwinden jetzt, oder eine neurologische Schädigung. Also dass sie darauf hinweisen können, dass im Gehirn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wenn wirklich von diesen Restreaktionen, die Bezeichnung finde ich noch vielleicht etwas besser, nachgewiesen werden oder den Kindern oder gesagt wird, bei den Kindern wird das nachgewiesen, dann braucht es dazu einen standardisierten Test. Es gibt Studien, die eben sagen, und in einer großen Gruppe von Kindern wurden 3/4 davon vielleicht, wurden Restreaktionen entdeckt. Aber es kann nicht gesagt werden, wie das war und ob das standardisiert war. Und ich muss, damit ich etwas beweisen kann, auch einen guten Test dafür haben, der wirklich von allen gleich angewandt wird und das beweisen kann. Und solange wir diesen Test nicht haben, müssen wir dieses Konzept noch weiter in Frage stellen. Also vielleicht kommen diese Evidenzen noch. Also wir wollen, also ich möchte da jetzt mich nicht versteifen und dann bin ich die Erste, die dann das revidiert und sagt, hey, das hat Wirksamkeit oder wir haben da jetzt Evidenzen dazu. Aber dazu brauchen wir sie noch. Und derzeit müssen wir sie noch kritisch hinterfragen. Und es gibt auch natürlich Eltern, Familien, die davon profitieren. Und es gibt auch Placebo-Effekte natürlich, das wissen wir auch, dass eben dieses gemeinsame Tun, so wie du sagst, diese täglichen Übungen, dieses tägliche Auseinandersetzen mit den Kindern auch einen positiven Effekt haben kann. Aber wir wissen jetzt nicht, auf welcher Ebene das wirkt. Und wir wissen nicht, ob dafür eine Restreaktion, die jetzt unter Anführungszeichen beseitigt wurde, verantwortlich war. Das wissen wir nicht. Und ob es nur das gemeinsame Tun war, dieses stetige gemeinsame Miteinander etwas machen.
Ja, das glaube ich, haben wir jetzt so beide ganz gut umreißen können. Und ich denke, es ist einfach wichtig, eben aufs eigene Gefühl zu gucken. Bin ich da gut aufgehoben? Fühlt sich mein Kind wohl? Und das hast du vorhin gesagt, und ich glaube, das war bei uns auch der Punkt, fängt das an, in eine Kontroverse zu gehen mit der eigentlich laufenden Therapie oder mit der anderen laufenden Therapie. Und bei uns war das wirklich so, dass wir dachten, nee, Ergotherapie, da machen die mit, da sind die dabei. Wir fühlen uns gut aufgehoben und vor allen Dingen auch in dem Weg, der schon so ein bisschen angestupst war, Richtung Diagnostik bestätigt. Und irgendwie passt das besser. Und das soll der Schwerpunkt auch bleiben. Darum haben wir uns dann an der Stelle dagegen entschieden. Und das Zweite, was ich wirklich wichtig finde, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt, sich dann nicht völlig abzuschotten von den Möglichkeiten, dass eben auch noch andere Dinge dahinter stecken könnten, ne? Sondern sagen, ach, ich fühle mich mit meinem Kind hier wohl. Hier habe ich auch gleich einen Platz bekommen. Das verstehe ich schon auch, ne? Wenn die Ergotherapielisten irgendwie die Wartelisten auf einem Jahr sind und da bekommt man einen Platz. Ist in der Regel, soweit ich weiß, auf Selbstzahlerbasis. Da hat man Platz bekommen, dann ist es vielleicht auch gut, erstmal irgendwo angekommen zu sein. Auch das darf man ja gar nicht so kleinreden. Aber weiterhin offen zu bleiben dafür, was alles dahinter stecken kann und dass es vielleicht auch doch Antworten Richtung Neurodivergenz sein können. Und das darf sich nicht gegenseitig blockieren, sage ich mal. Das wäre, glaube ich, mir persönlich wichtig.
Mir ist es da auch wirklich einfach wichtig, dass Eltern auch hinterfragen und immer wieder schauen, was tut uns als Familie gut, was tut meinem Kind, meinen Kindern gut. Bei allen Konzepten, dass ich das mit einbeziehe, egal welches Konzept. Und wenn uns etwas gut tut, ja bitte, dann darf das auch gemacht werden. Wenn ich merke, das bringt Erfolge im Alltag oder das ändert etwas an unseren Thematiken, dann im positiven Sinne, dann darf das natürlich gemacht werden. Das dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen. Nur weil es zu ganz vielen, leider immer noch zu ganz vielen Therapieformen noch keine Evidenzen gibt, heißt das nicht, dass sie individuell für eine Familie nicht wirken. Also das ist wirklich ganz individuell. Mein liebstes Wort, individuell.
Aber ein gutes Schlusswort zu dieser Thematik, wie ich finde. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise eigentlich zwei Fragen. Werden Eltern in die Ergotherapie mit eingebunden? Und wenn ja, wie?
Ja, also eigentlich unbedingt ja, auch an alle Ergos hier nochmal. ganz was Wichtiges, es kommt natürlich auf die Themen, auf die Ziele an, auf das Alter der Kinder. Also jetzt bei Jugendlichen, viele wollen die Eltern zum Beispiel in der Therapie nicht dabei haben, dann muss das auch respektiert werden, aber auch vermittelt werden, dass die Eltern mit einbezogen werden oder je nach Zielen die Eltern mit einbezogen werden, das Umfeld mit einbezogen wird. Und je kleiner die Kinder sind, desto mehr muss das Umfeld nochmal mit einbezogen werden, wenn diese Ziele nicht selbst umsetzen können, die Pläne nicht selbst umsetzen können. Und mir ist es da wichtig, dass die Eltern dann bei der Therapie dabei sind. Also ganz was Wichtiges. Wenn ein Kind sich wirklich wehrt und sagt, ich will Mama oder Papa jetzt nicht dabei haben, dann bitte raus. Aber auch da darauf bestehen, dass zum Beispiel die letzte Viertelstunde die Eltern dazukommen, dass nochmal wiederholt wird, dass wirklich auch ein Transfer in den Alltag zu Hause erfolgen kann, dass die Eltern immer wissen, worum es geht und in den Prozess immer mit einbezogen werden. Also es ist wirklich ein großes Konstrukt und die ganze Familie gehört eigentlich dazu. Und wenn die Ziele im schulischen Setting stattfinden, dann auch die pädagogischen Fachkräfte. Also es ist wirklich, oder im Kindergarten, ganz egal wo, müssen die Personen mit einbezogen werden, die die Ziele, die die Themen betreffen. So gut es geht natürlich. Ich weiß, das ist auch wieder etwas sehr Individuelles und ressourcenmäßig etwas sehr Individuelles, aber ich möchte es trotzdem jedem ans Herz legen, weil das wirklich ganz viel ändern kann, wenn alle denselben Weg gehen.
Definitiv auch meine Erfahrung, ja. Und woran kann ich eine gute Ergotherapeutin oder einen guten Ergotherapeuten erkennen?
Gute Frage. Nein. Ich will ja niemanden schlecht reden. Wir wollen keine Ergo schlecht reden, wir wollen keine Physio schlecht reden, niemanden. Aber es ist auch etwas, wo wir selbst, auch wenn ich jetzt in eine andere Therapie gehe, muss ich auch schauen, ob das für mich passt und ob diese Person zu mir passt. Also ganz wichtig zu schauen, wie ist unsere Beziehung zueinander, also zu der Therapeutin, zum Therapeuten. Passt das für uns? Passt das fürs Kind? Fühlt sich das Kind wohl? Ganz, ganz wichtig. Kann ich da wirklich eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufbauen? Hinterfragen natürlich, zu schauen, ob der oder die Ergo wirklich erklärt, worum es geht, dass die Ziele wirklich gemeinsam gesteckt, gesetzt, gefunden werden. Also ich glaube, da spielen verschiedene Punkte mit rein. Also eben gemeinsam daran arbeiten, eben dieser Kontakt und natürlich auch, ob ich jemanden mag oder nicht, das spielt überall mit rein. Ich finde schon, dass das auch zum Therapieerfolg beiträgt. Es gibt auch Studien dazu, zu dieser Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin, dass das einen riesigen Prozentsatz beim Therapieerfolg ausmacht. Und das ist ganz was Wichtiges. Und natürlich dann auch Maßnahmen hinterfragen. Also das nochmal einfach zu hinterfragen, zu schauen, bringt uns das jetzt für den Alltag was? Und mir schreiben auch viele Eltern immer wieder und fragen, ja, das wird in der Ergotherapie gemacht und ich weiß eigentlich nicht wieso und irgendwie haben wir keine Erfolge. Und ich sage dann immer, bitte das Gespräch suchen, unbedingt das Gespräch suchen, Ziele nochmal formulieren, schauen, dass alles wirklich für alle klar ist, woran gearbeitet wird. Aber ich sage den Eltern dann auch, wenn sie eben in Ergotherapie sind, dass sie auch hier den oder die Ergotherapeutin fragen und dass sie eben den Transfer in den Alltag machen können oder eben bei der Therapie dabei sind und dass sie wirklich Übungen aus der konkreten individuellen Ergotherapie bekommen. Also nicht woanders schon, was können wir noch zu Hause machen? Das muss im Rahmen der Ergotherapie stattfinden. Und da dürfen die Eltern auch nachfragen. Bitte frag nach. Besser einmal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig.
Ich finde, das war nochmal eine ganz wichtige Brücke, deswegen danke, dass du es noch ergänzt hast, zu diesem ganz großen Angebot, was es auf Instagram mittlerweile gibt. Und das natürlich irgendwie auch im Hinblick auf rare Plätze irgendwie schön ist, dass man direkt ein bisschen was an die Hand bekommt, schon mal für sich zu Hause. Aber dass es auch wichtig ist, das gut zu integrieren in den Prozess, den man vielleicht schon geht und das gut zu vereinen. Dieser Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold und gibt am Ende immer einen kleinen Impuls zu den Stärken neurodivergenter Kinder. Du arbeitest ja sicherlich auch regelmäßig mit diesen Kindern zusammen. Wie würdest du den folgenden Satz beenden? Die besondere Stärke neurodivergenter Kinder liegt vor allem in...
Dir wird meine Antwort nicht gefallen. In ihren individuellen Stärken. Denn egal...
Die Antwort finde ich super. Ich kann schon ahnen, wo sie hingeht und ich glaube, die wird mir sehr gut gefallen.
Wir Menschen... Ich bleibe jetzt bei Menschen. Wir Menschen sind alle so verschieden und wir haben die unterschiedlichsten Stärken. Egal ob neurotypisch unter Anführungszeichen, ob neurodivergent, die Stärken sind so individuell und es liegt an uns Eltern, an uns Fachkräften, diese individuellen Stärken der Kinder herauszufinden und diese Stärken zu stärken. Und ich weiß, manchmal ist das vielleicht ein Suchen oder ein kleines Detektivspiel, aber es lohnt sich und ich liebe es, Stärken zu stärken.
Das waren doch wundervolle Schlussworte, die mir sehr wohl sehr gut gefallen haben. Nichts anderes habe ich erwartet an der Stelle. Silvia, danke, dass du hier für deinen Beruf Rede und Antwort gestanden hast und deinen dir so wichtigen Beruf auch so wunderbar vertreten hast. Das waren ja jetzt hier sehr, sehr kleine Auszüge, das, was man eben in so einer Dreiviertelstunde in diesem Fall schafft. Wer mehr über deine Arbeit erfahren möchte und noch mehr von deinen tollen Impulsen, von deiner Haltung kennenlernen möchte, der findet das Ganze auf deinem Instagram-Kanal, den ich natürlich verlinken werde, und das wirklich mit dem allergrößten Vergnügen. Es gibt dort unzählige Tipps rund um das Thema Entwicklung in verschiedensten Altersstufen. Schaut also dort ganz gerne vorbei. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.